free, baby. We back like we never left.
Let's talk about, we can learn from each other. Let's talk about it. Let's talk about, we can learn from each other. Let's talk about it.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, einer weiteren Folge von Die Afro-Deutsche Christin Tabuthemen. Let's talk about it. Ich sag's immer und ich werde es immer wieder sagen. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe einen besonderen Gast mit mir. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Yeah. Hi, mein Name ist Janan. Ich bin aus der Gemeinde. Wir sind zusammen in der Gemeinde mit Chanda, in der Living Generation Church. Daher kennen wir uns und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Und wir sprechen heute über ein sehr, sehr intimes
Unser Thema heißt heute nämlich Let's Talk About Sex, Baby. Woher kommt unser Verständnis von Sex und was bedeutet wahre Intimität? Und ich weiß noch, als ich dich darauf angesprochen habe, meinte ich so, hey Janan, ich habe eine Podcast-Folge geplant und würde gerne mit dir darauf sprechen. Weißt du noch, was deine Reaktion war?
Ich hab direkt reagiert und habe gesagt, oh ja, also Podcast mit mir, oh geil. Ich dachte so, migrantische Perspektive, Rassismus, all diese ganzen Geschichten, weil ich ja einen türkischen Background habe. Dachte so, oder wie ist es als Türkin Christin geworden zu sein und in einer...
Das kommt auch noch.
So und auf einmal sagst du, wir wollen über Sex reden. Ich habe fast geweint und habe gesagt, nein, ich will nicht darüber reden. Chanda, warum hast du denn dieses Thema? Können wir nicht was anderes über was anderes sprechen? Aber jetzt, dann habe ich erkannt, okay, das Thema ist wichtig, auch wenn es immer wieder natürlich schwer ist, darüber zu sprechen. Mhm. Wenn wir nicht darüber sprechen, wer soll es dann tun? Mhm. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, auch über diese Themen zu sprechen, darüber zu diskutieren, auch wenn wir nicht immer die volle Wahrheit sozusagen kennen, uns Gedanken darum zu machen. Mhm. Also ich bin hier, ich bin am Start und ich freue mich.
Ich freue mich auch, dass du da bist, Jan. Ich freue mich, dass du den Mut zusammengerissen hast, weil ich weiß, es war schwierig für dich am Anfang. Und vor allen Dingen, wie du gesagt hast, es ist ein Thema, über das sprechen wir nicht so gerne. Und auch vor allen Dingen nicht offen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch nochmal, deswegen konnte ich es auch nachvollziehen. Ich wäre auch nicht sauer, wenn du gesagt hättest, du machst es nicht. Aber deswegen finde ich es umso schöner, dass du da bist, dass du es machst.
Dankeschön.
Wir wollen direkt reingehen.
Danke in die für diese Einladung.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Aber direkt ans Eingemachte. Was ist dein Verständnis von Sex? Also einfach allgemein, was stehst du darunter? Ja.
Ja. Ich würde sagen, wenn ich mir das so anschaue, wenn ich zurückgehe, meine ersten Bilder davon quasi. Ich erinnere mich so als junges Mädchen an die Bravo. Wenn du dich auch daran erinnerst. Das waren so die ersten Berührungen mit dem Thema. Obwohl, im Kindergarten vorher wird das ja alles auch irgendwie thematisiert. Aber als quasi eigenständige Person, sich dann diese Hefte irgendwie mit Freundinnen anzugucken und dann irgendwie Dr. Sommer zu lesen und diese Körper da nackt zu sehen und einen Schock zu bekommen. Das sind so meine ersten Assoziationen gewesen. Und später habe ich mit dem Thema oft, ich glaube, Musikvideos immer wieder verbunden, also Rap-Videos insbesondere. Diese Nacktheit, die eben dargestellt wird. Mhm. Auf der einen Seite quasi, wie öffentlich das gelebt wird, aber auf der anderen Seite innerhalb der Familien, innerhalb der türkischen Community, wie verdeckt dieses Thema dann eigentlich ist. Also habe ich, glaube ich, ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu in den Jahren entwickelt. Also auf der einen Seite leben wir in der deutsch-liberalen Gesellschaft, wo das einfach alles so normal ist. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen in Schubladen reden und denken darf, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Mutter von Hannelore sagt, ja, wir gehen jetzt mal zum Arzt und verschreiben dir die Pille mit 14 und falls es mal dazu kommt, dann wirst du wenigstens nicht schwanger. Und wie das bei uns so tabu war, über dieses Thema zu reden, es sei, also geschweige denn, wenn mal so ein Film irgendwie lief, wo die sich angefangen haben zu küssen, wie sofort weg. Das umgeschaltet wurde, ja. Der Sender einfach oder der Fernseher ausgemacht wurde. Also, ich würde sagen, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis immer dazu gehabt, bis ich quasi herausfinden musste für mich, wie stehe ich denn zu diesem ganzen Thema? Ist das so ein geheimes Thema oder ist es ein offenes Thema? Kann man darüber reden oder kann man halt nicht darüber reden? Also, aber sehr interessant, ja.
Richtig gut, was du sagst. Ich musste gerade auch daran denken, ich habe die Bravo richtig doll vergessen. Aber das war wirklich so ein Ding, auch so damals im Hort bei uns. Ich glaube, wir haben es im Hort, also so hätte ich es mir nicht kaufen dürfen, aber genau. Wir hatten es im Hort gehabt und dann haben wir das auch gesehen. Ich glaube, das waren für mich auch die ersten Male, das war ja immer ein Mann oder ein Junge und ein Mädchen, also so nackte Körper zu sehen und auch einfach so frei und so offen, weil, wie du gesagt hast, bei mir war es auch ein, also es wurde nie darüber geredet, so gar nicht. Ich wusste aber, dass es tabu ist, also ich wusste, in unserem Haus spricht man darüber nicht und auch in meiner Community spricht man darüber nicht, in der afrikanischen Community spricht man auch darüber nicht. Das Einzige, was sie dir sagen, ist kein Sex vor der Ehe, das war's. Es gibt keine Erklärung, warum, es gibt auch keine Erklärung, was Sex ist, wofür es da ist und auch, ja, wie gesagt, warum man das nicht vorher machen soll, sondern einfach, du darfst es nicht machen, es ist nicht gut. Und Punkt, aus Ende. Aber du hattest ja auch gerade so über deine türkische Community gesprochen, ne? Du bist Deutsch-Türkin. Wie hast du es da wahrgenommen? Konntest du mit Freunden darüber reden? Wurde das da auch irgendwie besprochen oder war es auch bei allen quasi so offen? Nee, wir reden gar nicht darüber.
Ich habe mich jetzt gerade erinnert, als ich im Kindergarten beziehungsweise auch im Hort war, da sind wir entweder schwimmen gegangen oder was weiß ich irgendwie, hatten auf jeden Fall ein Handtuch. Und da hat so ein Junge das Handtuch auf jeden Fall genommen und hat sich das so an den Po gerieben und hat so ein bisschen gewackelt. Das war einfach, der war in meinem Alter. Und da meinte meine Erzieherin, oh, sexy. Und dieser Junge hatte, glaube ich, gesagt, ja, mein Vater macht das auch. Und dann meinte, also ganz lustig einfach, ne, so mit so einem Handtuch den Po schrubben, einfach auf ganz lustig. Und da meinte meine Erzieherin, ja, musst du immer zu deinem Vater sagen, oh, sexy. Und dann erinnere ich mich gerade, das ist so lustig, dass mir das gerade einfällt, dass ich gesagt habe, oh, ich könnte das nicht meinem Vater sagen, weil dann würde ich Ärger bekommen. Wir sind damit groß geworden, dass das totgeschwiegen wurde einfach. Ich denke einfach, dass meine Eltern und auch die Generation meiner Eltern, die meisten quasi, das auch nicht anders gelernt haben. Also auch deren Eltern haben nicht darüber gesprochen. Auch da war es einfach so, bewahre deine Jungfräulichkeit, vor allem bei Mädels. Ne? Ja. Bei Jungs ist es natürlich, da müssen wir auch nochmal unterscheiden, es ist eine andere Geschichte. Und bewahre deine Ehre einfach. Ne? Das ist ein Zeichen für die Ehre gewesen. Bewahre deine Jungfräulichkeit auf. Bewahre deine Ehre auf und... das war's quasi. Das wurde dann quasi auch so getan und dann in der Hochzeitsnacht gab es, glaube ich, eine Tante oder so, die dann so die Introduction gemacht hat und gesagt hat, so, heute darfst du quasi, also wir haben dir das jahrelang verboten, wir haben das immer, aber heute darfst du und heute sollst du auch und heute musst du auch können. Und ich glaube, dadurch, dass die eben auch ein total gestörtes Verhältnis dazu entwickelt haben oder ein geschlossenes Verhältnis quasi, dass es eigentlich auch irgendwo vielleicht Sünde ist, dreckig ist oder aber auch heimlich gemacht wird, dass darüber spricht man nicht. Und teilweise auch, wenn dann jemand schwanger wurde, zum Beispiel gesagt wurde, ja, normalerweise hatten wir nicht so eine böse Angewohnheit, aber es ist jetzt passiert. Ja. Also ich bin da sehr, ich muss sagen, ich habe eine Familie, die ist ein bisschen offener. Zumindest meine Mutter und meine Schwester und ein Onkel von mir. So. Das ist quasi nicht so extrem schwer gewesen, darüber zu reden, aber man hat es trotzdem verschwiegen.
Ja.
Aber generell würde ich schon sagen, dass das in der türkischen Community einfach immer noch ein starkes Tabuthema ist. Und in der Türkei es so ganz, ganz viele Sendungen, Serien und so weiter dazu gibt oder zu dem Thema einfach gibt, die versuchen, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Okay. Auch Videos von Ärztinnen, die offen dann darüber sprechen und dann auch berichten, die Frauen schämen sich, wenn sie über das sprechen, über dies sprechen, aber das ist normal, wir müssen uns nicht dafür schämen und wir dürfen auch Lust empfinden, weil Lust ist eine Sache, also dann hat man vielleicht Sex, man ist verheiratet, hat Sex, aber man empfindet auf gar keinen Fall Lust, als Frau vor allem nicht, ne?
Ja.
Also so werden die Themen gehandhabt. Ich denke, dass es in vielleicht anderen Kreisen, wo vielleicht der Bildungsstand höher ist oder Menschen aus Großstädten es nochmal anders handgehabt werden kann, auf jeden Fall, was das betrifft. Ne?
Definitiv. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, weil ich glaube, bei uns ist das sehr, sehr ähnlich, also bei uns in der afrikanischen Kultur sozusagen in Anführungsstrichen, dass es auch auf jeden Fall sehr tabuisiert wird und wenn darüber gesprochen wird, dann, wie du gesagt hast, in Bezug zu Ehe, in Bezug zu Reinheit, in Bezug zu Heiligkeit, in Bezug zu, das ist das perfekte Bild als Frau besonders, also es ist auch sehr frauenlastig, ein Frauenjob, seine Jungfräulichkeit zu bewahren und zu behüten. Bei den Männern, da wissen wir, die können sich eh nicht gut halten oder das ist so das Bild, die können sich eh nicht zusammenreißen, deswegen projizieren wir das nur auf die Frauen.
Aber und das ist auch okay, wenn ein Mann Sex vor der Ehe hat.
Das ist vollkommen okay, das ist, Hauptsache die Frau hat es nicht.
Genau.
Genau, und ich habe auch gerade so darüber nachgedacht, wie war oder was hat das mit meiner Beziehung zu Sex gemacht? Also auch so vor allen Dingen in jungen Jahren. Du kennst das als Erzieherin sehr gut, dass Kinder ja auch eine Phase haben, wo sie sich selbst entdecken und dann aber auch ihre Geschlechtsteile entdecken. Und das ist eine wichtige Entwicklungsstufe für die Kinder. Das hat was damit zu tun, dass sie ihren eigenen Leib, ihren eigenen Körper kennenlernen. Und ich glaube aber, dass wenn so etwas restricted wird oder tabuisiert wird, dass man eine gefälschte oder sogar kaputte Beziehung zu diesen Dingen aufbaut. Mhm. Besonders so zu Sexualität, zu dem Verständnis von seinem eigenen Körper, zu dem Verständnis von, du hast gerade das Thema Lust angesprochen. Mhm. Und ich glaube auch, um so direkt ein bisschen so da reinzuspringen, als du geredet hast, hat mich das daran erinnert, dass für mich Sex etwas war, das, wie gesagt, ein Tabuthema war, aber es war trotzdem überall allgegenwärtig. Ja. Und vor allen Dingen so, man denkt es ja nicht, aber junge Kinder reden ja auch andauernd irgendwie über irgendwas. Ja. Also dann kommt man in die Pubertät, dann sind deine Brüste, dein das, und ne, es gewachsen gewisse Körperteile.
Ja.
So, und es ist ja überall allgegenwärtig, außer halt dann in den Kreisen, wo du, weiß nicht, zu Hause aufwächst oder wo du bist. Aber um dich herum wird offen darüber gesprochen.
Ja.
So. Und ich glaube, für mich war das immer deswegen sehr, sehr schwierig, einzuschätzen, zu vereinbaren, was Sex oder Intimität allgemein ist und wie es in Bezug zu mir steht.
Ja.
Also ich habe es gar nicht in Bezug zu mir gesehen, weil es ja nicht in Bezug zu mir sein durfte in dieser Zeit.
Genau.
Und deswegen war, also gab es mich und Sex gab es irgendwie auf der anderen Seite der Welt, weil man irgendwie, keine Ahnung, alt und reif genug dafür ist. Aber
ja, das meinte ich am Anfang mit dieser ambivalenten Beziehung.
Ja, definitiv. Genau. Was würdest du machen oder was glaubst du, hat das mit dir gemacht und deinem Verständnis von Sex, oder ich kann es sonst auch, ich kann die Frage sonst auch beantworten, aber hat das was gemacht? Also jetzt, wo wir auch ne, jetzt erwachsene junge Frauen sind, hat das was mit deinem Verständnis von Sex gemacht und glaubst du, dass diese Tabuisierung oder wie glaubst du, hat diese Tabuisierung dein Sexverständnis geformt vielleicht auch? Ja.
Wow, das ist echt sehr komplex. Dazu muss ich mal kurz überlegen. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein gestörtes Verhältnis gemacht hat, weil wie du sagst, auf der einen Seite, wir wachsen, wir wachsen, wir entwickeln uns, wir empfinden Gefühle, die wir vielleicht so nicht kannten oder nicht wussten einzuordnen.
Mhm.
Aber genau dieses Thema, man empfindet vielleicht irgendwas, aber man weiß, es ist verboten, es ist Sünde, es ist ein Tabuthema, dafür könnte ich voll den Stress auch mit der Familie bekommen und wäre voll das schwarze Schaf. Aber trotzdem empfinde ich das und darüber dann nicht sprechen zu können. Ich denke aber auch mit anderen Menschen nicht darüber sprechen zu können jedes Mal. Ne? Weil du weißt ja auch nicht immer, also erstmal mit Gleichgesinnten oder Gleichaltrigen, die können dich nicht aufklären, die wissen selber nicht, worum es geht. Man spricht sowieso nicht mit Erwachsenen darüber. Also du hattest, also ich glaube, wir hatten alle oder ich hatte, was das betrifft, keine so richtige Ansprechpartnerin. Ich habe das Glück, dass ich eine ältere Schwester habe, die ist 8,5 Jahre älter. Da konnte ich natürlich ein, zwei Sachen fragen, so, ne, wenn da irgendwas war und so weiter und so fort. Aber ich war auch sehr geschlossen, was das Thema anbelangt. Ja. Also ich konnte dann nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mal zu der und der Person und frag mal, weil ich eben wusste, dass das Tabu war. Mhm. Und ja, was hat das mit meinem Verständnis gemacht? Ich würde echt sagen, ambivalent. Mhm. Immer und immer wieder. Mhm. Ne? Weil du hast halt in Videos immer wieder so gesehen, da sind die Frauen mit nackten Ärschen, die berühren sich, die küssen sich. Mhm. Auch in Filmen teilweise wird das ja auch sehr ja, krass dargestellt. Und dann darfst du es aber irgendwie nicht machen. Ich denke, ab einem bestimmten Alter, also ab der Pubertät spätestens, da war das für mich geklärt, das Thema. Mhm. Da hatte ich meinen besten Freund, mit dem habe ich darüber gesprochen, nonstop quasi. So, so und da war das Thema eigentlich durch. Aber als Kind war das, glaube ich, auch gar nicht immer so allgegenwärtig, das Thema in meinem Kopf vielleicht. So.
Ja, definitiv. Ich glaube, bei mir auch ab Pubertät, und dann lernt man ja auch andere Menschen kennen, man lernt, man weitet so ein bisschen seinen Freundeskreis aus, und dann haben auch andere Leute andere Erfahrungen schon so gemacht und so. Und ich glaube, durch die Berührung mit anderen Menschen habe ich erst so erfahren, oh, okay, das ist das, was Sex alles machen kann. Also dann gab es ja unterschiedliche Auslebungen, um das einmal zu beschreiben, gab es unterschiedliche Auslebungen, die man dann mitbekommen hat. Und dann das war so das erste Mal, dass ich Berührungspunkte damit hatte und verstanden habe, so, okay, das ist das, wenn die meinen, man hat Sex sozusagen. Aber ich glaube, wenn es nicht dazu gekommen wäre, wäre es zu Beginn gar kein Thema, das mich so interessiert hätte. Aber quasi so durch die Berührung mit anderen Menschen, durch den Austausch mit anderen jüngeren Menschen, habe ich halt so einen Einblick in die Welt von Sex, wie es damals verstanden wurde, auf jeden Fall bekommen. So. Und genau, für mich war Sex damals auch etwas sehr Abstraktes, muss ich sagen. Also ich wusste, wie gesagt, es ist etwas, was mit einem Mann und einer Frau zu tun hat. Es ist etwas sehr Intimes, wusste ich damals halt nicht. Aber ich wusste, es ist etwas sehr, das macht man nicht mit jedem sozusagen. Mhm. Also das macht man schon sehr gezielt und sehr ausgewählt. Ich muss sagen, als ich dann in die Pubertät gekommen bin und auch andere Menschen kennengelernt habe, war es für mich in Anbetracht von dem, was andere gemacht haben und getan haben, nicht mehr so heilig und gezielt, weil ich einfach das Gefühl hatte, so jeder guckt, wie er macht, und jeder macht irgendwie mit jedem. Mhm. Aber für mich hat es so ein bisschen so, dass für mich so, hat es weggenommen. Also für mich war es auch,
Heiligenschein.
Ja, den Heiligenschein so ein bisschen weggezogen.
War das für dich immer so eine heilige Geschichte, wo du das so dargestellt hast?
Definitiv. Ja, für mich, also meine Eltern, ich komme ja auch aus einem christlichen Haushalt, aber das war damals schon so dieses auf, und auch in der Kirche war es immer dieses auf, ne, Sex ist für Ehe, und dann segnet Gott ein, und ne, das ist, macht man nur dann, und wenn man es nur dann, also so, das wird nur dann gesegnet, und die Realität sieht aber ganz anders aus, also komplett anders. Mhm. Wir waren damals 13, 14, 15, 16 und du hast schon sehr viele Storys gehört, sehr viele Dinge mitbekommen und dachtest so, oh, okay, ich dachte für mich persönlich, war es sowas Heiliges, und dann kommst du in eine Community sozusagen oder in einen Freundeskreis, für die das so, ja, das haben wir gestern kurz
auch. Ja, die Kluft ist so. Immer, ich erinnere mich auch, ich hatte zwei meiner besten Freundinnen damals, zwei Deutsche, die sehe ich immer noch, und auch sehr, sehr gute Freundinnen von mir. Ich erinnere mich, als zum Beispiel die eine war sehr, sehr frühreif. Mm. Die war wirklich, also da dachtest du, okay, was ist mit dir passiert? Wir hingen noch alle so mit Latzhosen und so mit Käppis durch die Gegend. Und okay, dann haben wir angefangen, das erste Mal irgendwie Lipgloss drauf zu machen. Aber was ist mit dir eigentlich los? Du ziehst Tangas an und triffst dich mit Jungs und knutscht. Und dieses Wort züngeln, ja, züngeln, aber auch so, ne? Und ich so, was ist denn das? Und ich erinnere mich zum Beispiel, da war das halt so, da war ich halt mit dieser einen Freundin und noch einer Freundin, und sie war noch mit einer anderen Freundin, und die waren irgendwie voll weiter. Mhm. Die haben ganz offen darüber gesprochen, und dann haben sie erzählt, ja, also die haben mir versucht beizubringen, ich erinnere mich, das ist echt lustig gewesen, ja, Jordan, wenn du einen Freund hast, dann musst du halt einige Sachen irgendwie richtig machen. Und dann, ich erinnere mich, das ist echt mir unangenehm, darüber zu reden, aber ich muss jetzt darüber reden. Ich erinnere mich, dass da war ich, glaube ich, 14 oder was, irgendwie so, ne? Oder eben, ja, dann haben sie die Decke zum Beispiel, wir waren bei einer Freundin zu Hause, saßen alle auf dem Bett, dann haben sie die Decke so geformt nach so einem, die haben da irgendwas versucht so ein bisschen unterzulegen. Und ja, wenn du dich dann küsst, ne, dann musst du auch das so anfassen, also die Genital oder das Genital von dem Mann halt, ne? Und so ein bisschen massieren und kneten und so. Und dann haben die, ja wirklich, dann haben die versucht, mir das so beizubringen. Und ich war ja voll so eine, ich hatte halt keinen Freund und so, ne? Und also die haben halt so mega offen darüber geredet. Und das meine ich mit dieser Kluft und dieser Ambivalenz. Also du merkst eben von zu Hause aus so, das geht gar nicht, das ist ein No-Go, das darfst du nicht. Und auch in der ganzen Gesellschaft wird das so richtig auch verpönt und oh ja, und sie hat ihre Würde und ihre Ehre verloren und ja, dann war sie schwanger und so. Und wie über die dann geredet wurde, also du wusstest, wenn du Sex haben wirst und das kommt raus,
dann ist vorbei,
dann bist du am Arsch. Ja. Dann bist du von der kompletten Gesellschaft, dann bist du unten durch. Ja. Du kannst, du hast kein Gesicht mehr, jemanden ins Gesicht zu gucken. Du darfst quasi auch gar nicht mehr leben und atmen und du darfst auch gar nicht mehr glücklich sein quasi, ne? So in dem Sinne. Und auf der anderen Seite eben diese Freundinnen, die so super offen damit umgegangen sind und mit deren Eltern beim Frühstückstisch darüber gesprochen haben. Und die Eltern den Kondome mitgegeben haben. Und ich saß zum Beispiel daneben, ich habe mich geschämt. Ich war so, ich wusste gar nicht, wie soll ich damit umgehen. Also das hat sich im Laufe der Jahre dann irgendwie, ne? Im Laufe der Jahre kriegst du dann irgendwann, okay, hast ein Bild, ist drin und so weiter und so fort, ne? Aber es war immer ein gestörtes Verhältnis, quasi. Definitiv. Also du weißt nicht, was das bedeutet. Du weißt nicht, warum du das machst. Die Leute machen das. Das macht man dann einfach so.
Es gehört
so.
Einfach dazu.
Es gehört dazu, aber keiner erzählt dir, was ist denn das?
Ja.
Keiner sagt dir, wie du schon gesagt hast, warum du das nicht machen darfst. In der einen Community, in der anderen Community heißt es, man soll es machen, man soll es ausprobieren, aber da wird auch nicht gesagt, warum eigentlich.
Ja.
Also wir sind schon so ein bisschen lost gewesen, würde ich sagen. Ne? Und viel zu viel mit Sexualität konfrontiert.
Mit falscher Sexualität vor
allem. Ja, total.
Ich habe auch gerade so darüber nachgedacht, so Social Media, was du gerade angesprochen hattest, Musikfilme, Hollywood-Movies und all diese Dinge. Es gibt ja auch so viele One-Night-Stand-Filme und so, total. Die man cool findet, die irgendwann, also damals war das einfach cool und gang und gäbe, aber das ist ja auch irgendwo ein Bild, das Sex transportiert und also wie es aussehen soll, in Anführungsstrichen.
Let's talk about them. We can learn from each other. Let's talk about it.
Woran ich denken musste, ist, damals, als ich in einem Laden gearbeitet hatte, haben wir irgendwann, ich weiß gar nicht, wie die Mädels drauf gekommen sind, auf jeden Fall standen wir alle an der Kasse und so, dann haben die halt so über deren erstes Mal gesprochen und haben halt so darüber geredet und auch so, was die Gründe waren und so. Und ich fand es richtig interessant, weil für alle der Grund war, dass wenn sie mit dem Partner schlafen, dann ist ihre Beziehung erst offiziell eine richtige Beziehung. Und
das
dann,
war früher nicht.
Das war früher nicht so, nee.
Früher haben wir einen Kuss auf den Mund und
dann waren wir zusammen und dann war okay. Und
das war so...
Da brauchst du es nicht mit jemandem schlafen.
Heute ist es total, ja.
Ist anders. Ja. Und ich war richtig schockiert. Das war jetzt vor 3 Jahren. Und
es ist so eine Pflicht.
Ja, genau. Ne? Es gehört dazu, weil dann führst du erst eine richtige Beziehung. Und das waren irgendwie 4 Mädels und die haben alle dasselbe gesagt. Und ich bin auch, also ich glaube, ich war mit einer der Ältesten damals dort. Und ich war richtig schockiert und ich habe halt erstmal nichts gesagt so. Und ich war einfach leise. Und dann haben wir geredet und dann haben die halt auch mich gefragt. Und ich war so, ich bin eine Jungfrau und sowas. Und dann meinten die so, oh krass, okay, und wie, also was sind die Hintergründe? Und dann meinte ich zu denen einfach für mich, also früher ne, waren es andere Gründe, da war es Angst, so, aber so mit den Jahren habe ich einfach für mich so gemerkt, so, das ist eine Sache, die mir sehr intim ist und die ich nur mit einer Person teilen will, wo ich mir sicher bin, ich verbringe auch den Rest meines Lebens mit der Person. Und da waren die so, oh mein Gott, und eine, das hat mich richtig traurig gemacht, aber sie meinte, oh, wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Oder wenn ich das vorher gehört hätte, sowas, hätte ich zweimal überlegt, ob ich das gemacht hätte. Und ich war richtig so auf, ey, das ist so krass, weil wenn wir nicht darüber reden, dann wird die Welt sprechen. Wenn die Welt nicht spricht, dann werden die Filme sprechen. Wenn die Filme nicht sprechen, werden die Musikvideos sprechen. Wenn die Musikvideos nicht sprechen, wird Social Media sprechen. Also es wird immer so ein Teufelskreis sein, aber ich weiß nicht, ich werde das Gespräch niemals vergessen, weil ich dachte so, einfach dieser simple Satz, oh, hätte ich das gewusst, dass es diese Alternative auch gibt, dann hätte ich das gar nicht erst so gemacht.
Ja, weil du hast ja immer zwei Extreme in bestimmten Kulturen. Ne? Mm. Entweder ja oder entweder nein quasi.
Ja.
Aber es wird nicht erläutert, warum.
Warum?
Als ich studiert habe, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, nochmal für die Zuhörer hier, habe ich mich auch oft so mit dem Thema beschäftigt, oder wir als Kulturwissenschaftler haben uns oft mit dem Thema beschäftigt, prägt die Gesellschaft quasi unsere Medien oder prägen die Medien unsere Gesellschaft?
Das ist ein gutes Thema, ja.
Das ist auch so eine Geschichte. Also wird das, was im Fernsehen gezeigt wird, eigentlich, ist es eigentlich das, wo wir jetzt als Gesellschaft sind? Und reflektieren die Medien das einfach nur? Oder geben die Medien uns vor, wie wir zu sein haben? Ich denke, das ist ein Spagat zwischen beiden.
Ich denke,
beides beeinflusst das gegenseitig. Und heutzutage ist es eben so. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir, als wir dann irgendwann angefangen haben, Sex and the City zu gucken. Ich habe alle Folgen durchgeguckt. Ne? Also weil du bist jung, du verliebst dich dann in die Charakter quasi und denkst, wow, da wird das so... Also da sind ja vier unterschiedliche Charaktere quasi zu sehen. Da wird das so verherrlicht und so normalisiert quasi, dass das eigentlich dazugehört. Aber vor allem, also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, mal raus aus der Kindheit, raus aus der Kultur und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt ankommen und jetzt junge Menschen uns anschauen, Jugendliche uns anschauen, anschauen, wie Menschen sich anziehen, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, auch mit diesen ganzen Schönheitsidealen von aufspritzen, machen lassen und so weiter und so fort. Und wie die Frauen sich geben. Also in diesen ganzen Videoclips und in dieser ganzen Welt wird das, was bei mir rüberkommt, vor allem so in Rap-Videos, weil ich höre ja sehr gerne Hip-Hop und Rap-Musik. Früher war es auch ein bisschen besser so quasi als der Müll, der jetzt gelagert wird.
Ja, definitiv.
Früher habe ich kein Englisch verstanden, deswegen war das immer so richtig heftig. Und heute höre ich da drin und denke, hast du das dem ganzen, also dein ganzes Leben lang zugehört? Jetzt wird es ja so dargestellt, um also einem Mann zu gefallen. Oft ist es ja bei Mädels, also können wir ja aus unserer Perspektive sagen, ist Sex eine Sache, die oft erstmal mit Liebe verbunden ist.
Ja.
Würde ich erstmal sagen.
Definitiv für die Frauen, ja.
Für die Frauen ist es am Anfang erstmal überhaupt gar nicht, da geht es gar nicht um, ich habe Lust und ich möchte mich entdecken, sondern es ist mit Liebe verbunden.
Definitiv.
So, dann wird dir ein Bild vermittelt von all diesen ganzen Medien, Social-Geschichten, von so hast du auszusehen. Ja. Du bist erst liebenswert, wenn du
so aussiehst,
wenn du dich nackt machst, wenn du dich zeigst, wenn du twerken kannst, wenn du dich aufspritzt und so weiter. Dann erst haben Männer Interesse an dir, dann wollen sie dich. Und oft ist es bei Frauen immer noch der Gedanke, wenn ich mit dem Sex habe, dann wird er sich binden.
Und dann wird er bleiben. Ja.
Und dann wird er bleiben. Er oft. Und das sehe ich immer noch. Also immer noch, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe manchmal mit Menschen zu tun, die sind genauso alt oder älter, die denken, wenn sie Sex gehabt haben, verpflichtet sich der Mann quasi
zu dir und
zu
der Beziehung
bleiben. Aber so ist es halt eben nicht. Ja. Und ich denke, dadurch geht richtig, richtig viel kaputt. Das heißt, von den Mädels wird auch erwartet, gib dich hin, gib dich auch her, so hast du auch zu sein, du musst so und so aussehen, du musst auch Sex haben und beim Sex musst du auch noch richtig dirty sein quasi, du musst das machen können, dies machen können, also du musst quasi ein Hardcore-Porno drehen, im Prinzip, um den Mann dann zu halten,
zu
gefallen, aber am Ende des Tages verlässt der Mann sie oder für ihn ist es nur ein One-Night-Stand oder vielleicht nur so eine Affäre und was zurückbleibt, und ich glaube, darüber können wir auch sprechen, sind gebrochene Herzen, gebrochene Menschen, die immer mehr Bindungsängste entwickeln, die immer unfähiger werden, eine Beziehung einzugehen, die immer mehr Misstrauen haben. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, okay, jeder soll machen und kann machen, was er möchte, aber die Folgen sind teilweise fatal.
Sehr fatal, ja. Und die Folgen sind auch vor allen Dingen, ich glaube, was man sich auch immer wieder vor Augen rufen muss, ist, die Folgen sind da und sie werden kommen. So, ich glaube, man,
und das wird nicht dargestellt.
Das wird nicht dargestellt. Es wird so ein bisschen, unter, ja.
Genau, es wird so ein bisschen manchmal dargestellt mit, oh Mist, er hat sich nicht gemeldet, ja. Dieses Arschloch.
Ja. Und dann ist es vorbei. Dann ist der Film vorbei. Ja.
Aber was passiert mit dieser Seele?
Ja.
Wie diese Hemmschwelle quasi, wenn man dann 1, 2, 3, 4 Mal vielleicht Sex gehabt hatte und genau diese Sachen vielleicht passiert sind oder Sex gehabt hatte im Sinne von, ja, das ist der Typ für immer, mit dem werde ich zusammen sein und dann ist es doch nicht so geworden. Diese Hemmschwelle, sich wieder hinzugeben, verringert sich.
Definitiv.
Also das bedeutet, beim ersten Mal wartest du 3 Monate, beim zweiten Mal 2, beim dritten Mal 1 Monat, irgendwann beim ersten Date, irgendwann ist es, also ne, dann geht das immer weiter runter und man verliert, glaube ich, als Frau, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, irgendwie das zu betonen und darüber zu sprechen, auch wenn wir das immer wieder irgendwie versuchen zu tabuisieren, der Wert, den eine Frau sich selber gibt, der verringert sich und sie fühlt sich wertloser dadurch, sie fühlt sich ausgenutzt und sie fühlt sich, ja, alle wollen meinen Körper, keiner will irgendwie mich richtig haben, dann gibt man das wenigstens, dann denken die meisten, ja, okay, dann wenigstens das, wenn ich schon nicht eine richtige Beziehung haben kann. Und dieser Mensch geht seelisch
kaputt
in den Abgrund.
Ja.
Und das sieht man nicht immer, aber das ist genau das, was passiert.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das bei Männern ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da riesige Unterschiede gibt. Also ich versuche ja immer wieder mit meinen Freunden darüber zu reden. Na, ich habe ja auch viele männliche Freunde, auch viele homosexuelle Freunde. Und in der homosexuellen Szene zum Beispiel ist Sex total normal. Da werden auch Beziehungen ganz oft offen gelebt. Sex ist wie Essen und Trinken. Das ist so, ja gut, in der Woche vielleicht oder im Monat habe ich jetzt mit 7 Männern was gehabt und so weiter und so fort. Ich versuche mit meinen Jungs ganz oft darüber zu reden und frage immer so, ey Leute, macht das nicht irgendwas mit dir? Also bindest du dich nicht an die Person? Weil bei Frauen ist es ja, das wissen wir ja alle mittlerweile, Oxytocin, Bindungshormon wird ausgeschüttet, die Frau bindet sich. Und wenn das immer wieder, die Frau bindet sich, muss loslassen, bindet sich, das macht doch irgendwas kaputt mit dir. Das macht dich kaputt. Du fühlst dich ungeliebt, ungeehrt. Ich frage mich, also wie das bei Männern ist, das kannst du ja mal in einer anderen Folge auch.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, ja.
Mit christlichen und unchristlichen Leuten oder was auch immer. Ich sehe in dieser Gesellschaft, für Männer hat das alles keine Bedeutung. Ich kann mich einmal, keine Ahnung, ich kann einen Typen daten, es kann nur ein einziger Kuss auf den Mund sein.
Ist schon vorbei.
Für mich ist es so, ja genau.
Let's get married.
Ja, genau. Also ich mache mir schon Gedanken darum. Ja. Der Typ kann dich dann irgendwie 5 Wochen später sehen und so tun, als würde er dich nicht kennen. Und also, was passiert denn da? Also, ich glaube nämlich, wenn man die Seele von dem Körper trennt oder den Geist von dem Körper trennt und unterschiedlich agiert, dann entwurzelt sich der Mensch auch von sich selber. Also,
let's talk about it.
Dann kommst du irgendwann auch nicht mehr zu dir zusammen. Diese Teile kommen nicht mehr zusammen.
Ja, das ist ein gutes Bild.
Das, glaube ich, passiert ganz oft, vor allem bei den Mädels. Und für Jungs finde ich das halt auch irgendwie so ein bisschen schade, dass das so, ja, die dürfen das, die dürfen sogar im Puff gehen, die werden teilweise an die Hand genommen und ja, jetzt bist du ein richtiger Mann, komm mal mit hier, ne, deine erste Frau und so, das wird so gehypt, aber bei Mädels so tabuisiert, also das ist ein krankes Verhältnis, finde ich.
Ja, und das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Und ich glaube, auch deswegen siehst du, wie eine Frau sich komplett aufgibt für einen Mann, ihre Freundinnen teilweise links liegen lässt und ne, also alles gibt für den Mann, gerade so aus dieser Liebe, aus dieser Hingabe, aus diesem Gefühl von, ich möchte wahrgenommen, geliebt, geehrt werden. Sie ist bereit dafür, alles zu geben.
Ja.
Aber für den Mann ist es so auch, ja, die nächstbeste, die eh, sie ist eh, die läuft wie hinterher oder die ist eh, keine Ahnung, sie ist eh, weiß ich nicht. Ja, sie ist eh, sie wird eh da sein. Oder wenn sie nicht da ist, wird eine andere da sein. So. Und ich glaube, auch das ist eine Sache, gerade bei Sex und Intimität, dass es vor allen Dingen, ich will nicht sagen, dass es Frauen mehr kostet, weil ich auch glaube, dass Männer darunter leiden, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, vielleicht nicht auf eine Art und Weise, die so ersichtlich ist, aber ich glaube, längerfristig leiden Männer genauso wie Frauen. Nur es halt wäre echt ein spannendes Thema, wenn jemand mit mir darüber reden will.
Also aber, Männer, hallo. Ja. Hallo.
Aber ich glaube, dass Männer auch längerfristig genauso darunter leiden können. Wie sich das auslebt, ist, glaube ich, nochmal anders. Aber ich glaube auch, dass die darunter leiden. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, in Beziehung Sex, Intimität, besonders für Frauen, bei Frauen wird etwas anderes oder von Frauen wird immer etwas anderes erwartet als von Männern. Ich habe so oft das Gespräch geführt mit Jungsfreunden, Männerfreunden oder Jungsfreunden damals, dieses auf, ja, wenn ich älter bin, will ich eine Jungfrau heiraten. Aber bist du selber eine Jungfrau?
Aber das ist auch total, das ist ein No-Go.
Weißt du, dieses Bild also, von...
Also, genau, und das ist, das oh, sehr gut. Das haben die Türken auch ganz oft gehabt. Also, sie haben alles gemacht, was sie machen konnten. Jeden quasi, der bei drei nicht auf dem Baum war, mitgenommen. Ja, wirklich. Und dann sind sie auch teilweise, haben irgendwelche Jungfrauen dann geheiratet. Yeah. Also das ist, aber das ist... Und dann, Shanda, mir fällt gerade ein, diese Gegenseite ist ja Emanzipation, Feminismus. Ne? Wer mich kennt, der sagt immer, oh Jana, du bist die größte Feministin, die ich kenne. Das stimmt aber nicht.
Ja,
ich bin auch. Humanistin.
Ja.
Das ist, ich bin dafür, dass Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit,
definitiv.
Also Wertigkeit, es geht nicht. Und ich finde zum Beispiel, die Emanzipation ist sehr, der Feminismus, die Emanzipation ist sehr, sehr wichtig gewesen.
Definitiv.
Diese Bewegung und so weiter und so fort war wichtig. Wir mussten uns irgendwie befreien und so weiter und so fort, raus aus der Sklaverei. Aber irgendwann ist sie gekippt. Irgendwann ist es dazu gekommen, dass wir Frauen angefangen haben, Männer zu imitieren. Wir haben sie nachgemacht. Wir haben angefangen, so zu handeln wie sie, weil wir gesagt haben, wir können das auch. Wir sind auch stark. Wir sind, also irgendwann ist diese Emanzipation gekippt. Irgendwann ist das passiert, dass wir quasi gesagt haben, ja, wieso? Wir wollen uns nicht von Männern bestimmen lassen. Wir wollen uns nicht vorgeben lassen, was ist. Also bestimmen wir selber. Aber am Ende des Tages haben die Frauen angefangen, wieder aufgrund der Männer zu handeln. Wieder aus Trotz gegenüber den Männern zu handeln. Das heißt, du handelst gerade gar nicht aus dir heraus, aus deiner Weiblichkeit oder aus deiner Person heraus, sondern du willst dem anderen Geschlecht was beweisen.
Ja.
In Kulturwissenschaften hatten wir viel auch dieses Kampf der Geschlechter. Und ich glaube, also solange wir... genau, also beim einen Thema erstmal, wenn wir als Frauen anfangen zu sagen, ich kann das auch, wer bist du denn? Ich kann auch einen One-Night-Stand haben, ich kann auch dies machen und das machen und kann immer noch weitermachen, dann gehen wir erstmal in eine noch gestörtere Richtung. Wir zweitens kämpfen mit dem Geschlecht gegenüber. Wir sind wirklich im Kampf der Geschlechter. Und ich glaube, einer der allerwichtigsten Sachen ist erstmal, natürlich müssen wir uns unterschiedlich wahrnehmen als Mann und als Frau, aber in erster Linie müssen wir uns gesellschaftlich vielleicht wahrnehmen als Gleichgesinnte. Human beings.
Und
ganz
das ist ja schon, dass wenn das
simple.
Das wäre ja schon ein Traum, ne?
Also du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch.
Ja.
Wir lassen mal ganz kurz diese Geschlechterdings da wumms da vorbei. Wir fighten uns nicht gegenseitig. Nicht der eine versucht, über den anderen zu dominieren, der andere versucht zu manipulieren und so weiter und so fort. Wenn wir erstmal auf ganz normaler, humaner Ebene uns begegnen können, ohne die Sexualität immer in den Vordergrund zu stellen. Shanda, ich bin in den unterschiedlichsten Kreisen unterwegs. Es ist in den unterschiedlichsten Kreisen ist es so, du redest 5 Minuten länger mit einem Mann, weil du einfach ein offener Mensch bist oder so. Und dann geht's schon in das Eingemachte im Sinne von, wie kriege ich die ins Bett? Wie kriege ich die rum und so weiter und so fort? Also unsere Gedanken sind so benebelt davon, dass wir überhaupt gar nicht uns erstmal als Menschen so begegnen können. So.
Ja.
Und das ist fatal, finde ich.
Definitiv. Und ich glaube aber auch im Umkehrschluss, dass es deswegen so wichtig ist, über Sex zu sprechen, aber über die gesunde Art und Weise von Sex zu sprechen und vor allen Dingen auch über Intimität zu sprechen.
Ich glaube, ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen eigentlich.
Das sind unterschiedliche Sachen, weil für mich...
Also eigentlich nicht,
Intimität
aber
bedeutet nicht automatisch Sex.
Ja.
Und Sex bedeutet nicht automatisch Intimität.
Total.
Und ich glaube aber, dass das immer gemeinsam gesehen wird und auch gemeinsam definiert wird und deswegen auch so viel Verwirrung auch in unserer Gesellschaft darüber besteht, Weil Leute sagen, ja, wir wollen intim miteinander sein. Wenn wir in einer Beziehung sind, müssen wir doch intim sein. Aber wie gesagt, Intimität...
Was bedeutet Intimität?
Bedeutet nicht, du musst dich in dem Sinne physisch nackt machen. Du kannst dich seelisch nackt machen, indem ihr redet miteinander.
Und seelische... Und ich glaube, das ist die Unability, also diese Unfähigkeit, die wir Menschen einfach haben mittlerweile. Ja. Ne?
Das kennen wir gar nicht mehr. Wir kennen es gar nicht, Beziehung zu tun, zu reden. Wir sind alle an unseren Handys, wir sind alle irgendwie online unterwegs, social unterwegs. Aber so diese Face-to-Face-Unterhaltung, die Gespräche, sich hinzusetzen, mit einem Bruder, mit einer Schwester zu reden und zu fragen, ey, wie geht's dir eigentlich? So, bevor man in irgendwas anderes reingeht, einfach zu fragen, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was hast du gemacht? Wie fühlst du dich? So, diese Gespräche kennen wir gar nicht mehr. Und dann, gerade wenn es so um Themen wie Sexualität geht und ähnliches, habe ich das Gefühl, gibt es so viele unterschiedliche Ansichten, Wahrnehmungen etc., dass man gar nicht mehr hinterherkommt, was es eigentlich wirklich bedeutet. Aber
und wenn wir mal ehrlich sind, also zum einen, gut, sexuelle Revolution, war halt, ne, hat uns auch schon gut in bestimmten Sachen quasi vorangebracht, im Sinne von, also die Emanzipation, hat uns irgendwo vorangebracht, oder der Feminismus und so, aber die sexuelle Revolution, wenn wir mal ganz einfache Folgen davon nehmen, es hat Kinder auf die Welt gesetzt, die nicht gewollt waren. Mhm. Also so, wenn wir mal über die Folgen reden, unabhängig von Geschlechtskrankheiten, bla bla bla, die Folge ist, es kommen Kinder auf die Welt, die nicht gewollt sind, die nicht akzeptiert sind, die durch einen Unfall in Anführungsstrichen passiert sind und dann wiederum gestört sind, psychische Probleme haben, ohne Mutter oder ohne Vater aufwachsen. Teilweise weiß man nicht, wer ist denn der Vater, das wissen die Kinder nicht. Mit dieser Identitätskrise ein normales und gesundes Leben zu führen, da musst du ein Leben lang in Therapie sein, plus Gott muss an deiner Seite sein, dann musst du noch eine richtig starke Community an deiner Seite haben, damit man einen einzigen Menschen retten kann.
Und ganz viel Gebet.
Und ganz, ganz viel Gebet und Fasten, Schwester. Aber richtig so auf I rebuke it in the name of Jesus jeden Tag. So. Yeah. Wenn wir uns mal die Folgen einfach anschauen, ist es genau das. Ne?
Und das ist, darüber will man reden, aber das ist auch, das ist eine perfekte Überleitung in meine Frage, nämlich was meinst du, bedeutet Sex in Gottes Augen und was bedeutet Intimität für Gott? Und ich werde gleich nochmal darauf eingehen, aber warum ich das fragen möchte, ist, viele sagen ja, ach, die Christen, die sind, ne, die glauben immer noch an Keuschheit und etc. pp. Und aber das sind halt genau die Gründe, so, warum ich glaube, es so wichtig ist, nicht es zu tabuisieren. Und was mir wichtig auch ist, ist, dass Sex ist nicht verboten. Also Gott hat Sex geschaffen, aber Gott in seiner Weisheit und in seiner Allwissenheit hat Sex für einen bestimmten Rahmen geschaffen, weil er ganz genau weiß, wie es aussieht, wenn es nicht in diesem Rahmen geschieht. Und das sind die Dinge, die du gerade genannt hast. Und ich merke aber, wie unsere Gesellschaft wirklich daran ist, wirklich Sex fast zu propagieren in allen Bereichen, aber nie über die Konsequenzen spricht. Nie darüber spricht, was, wie du gesagt hast, mental, psychisch, geistlich, körperlich passiert. Nicht nur mit den Menschen, sondern vor allen Dingen, wenn es ungewollt ist.
Und du kreierst auch und noch andere Menschen.
Dabei andere Menschen kreierst, auf die du in Anführungsstrichen gar keinen Bock hast, mit denen du gar nicht weißt, wie du sie umgehst, wie du sie erziehst, geschweige denn für sie sorgst. So. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr liberal, sehr offen, sehr frei sein möchte, aber auch häufig nicht über die Konsequenzen, die sehr längerfristigen Konsequenzen nachdenken. Deswegen für mich so die Frage, was glaubst du, ist Sex in Gottes Augen? Vielleicht auch, warum hat er es geschaffen? Mhm. Wenn er denn wusste, dass wir alle irgendwie Larifari damit machen, warum hat er es überhaupt geschaffen? Hast du dazu irgendwelche Gedanken? Mhm.
Ja. Also, das finde ich auch super, weil das war auch mein nächster Gedanke, zu sehen, auf der anderen Seite haben wir Kirchen teilweise, vor allem würde ich jetzt sagen, gibt es bestimmte Kirchenkreise, die Sex aber auch wiederum tabuisieren. Ja. Und auch wieder judgen. Ja. Also da sehen wir auch ganz oft, okay, da ist die Kultur mit drin. Das ist überhaupt gar nicht Gottes Wort. Das ist so, oha, du hattest Sex, du bist, jetzt ist vorbei mit dir quasi. Ne? Also da gibt es so ein, zwei Themen. Aber wenn wir das nur aus Gottes Sicht betrachten, ich bin seit 2016 habe ich mich taufen lassen im September. Davor war ich ein Jahr schon Christin, aber ich musste überlegen, so will ich mich taufen lassen, will ich das nicht, was, wer ist eigentlich dieser Gott, ne? Und wer ist eigentlich dieser Jesus? Und ich habe mich mit diesem Thema, Sex vor der Ehe, nicht Sex vor der Ehe, ich habe wahrscheinlich alle Predigten, die es gibt, dazu gehört. Ich habe alle Themen über, alle Predigten, die es über Liebe, Sex, Ehe gibt, ich habe mir alles reingezogen, weil es war halt irgendwann so, okay, was ist denn jetzt was richtig? Ist richtig,
ja.
Deswegen, also was ist jetzt richtig? Die Gesellschaft sagt das, die andere Community sagt das, diese Community sagt das. Was sagt Gott dazu? Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, sag mir Gott, was denkst du dazu? Und dann war es so, oha, kein Sex vor der Ehe. Und ich habe jahrelang mit ihm immer wieder diskutiert und ihm gefragt, aber warum? Ja, okay, alles klar, ich akzeptiere das, ist gar kein Problem und so. Aber sag mir, warum? Warum eigentlich? Warum? Ja. Das wollte ich einfach wissen. Ja. Und dieses Warum ist sehr untergegangen. Auch in unseren Kirchen, glaube ich. Also ich sehe das so, dass es ist ein Geschenk Gottes.
Definitiv.
Es ist ein Geschenk Gottes. Definitiv. Er hat uns so geschaffen. Die ersten Sachen, die er gesagt hat. Und jetzt vermehrt euch. Habt Spaß miteinander. Und es gab mal einen Prediger, der gesagt hat, Leute, die gute Nachricht ist, wir haben uns schon vermehrt. Aber wir haben dieses Geschenk immer noch. Wir müssen gucken, wie gehen wir jetzt damit um.
Ja.
Genau. Also ich glaube nicht, dass er das nur gemacht hat, damit wir uns vermehren. So, also im Sinne von, weil wenn wir uns das Hohelied anschauen in der Bibel, im Alten Testament, Hohelied, das Lied der Lieder von Solomon, dann siehst du auch, wie Intimität und Sex und überhaupt Lust und Passion dargestellt wird, Leidenschaft dargestellt wird, dass das normal ist, dass in dem Fall halt eine Frau und ein Mann sich gegenseitig begehren wollen und so weiter und so fort. Mittlerweile sehe ich das als, Gott hat uns das geschenkt, aber er hat uns einen Rahmen gegeben, wie du das eben auch gesagt hast, einen Schutzrahmen.
Ja.
Gott hat uns ja nie Sachen verboten. Er hat uns immer Sachen geboten. Trotzdem hat er uns den eigenen Willen gegeben. Trotzdem können wir Sachen tun, gegen seinen Willen tun wir auch ganz oft in ganz vielen Bereichen, egal worum es geht. Und dann gehen wir immer wieder zurück und sagen, Gott, Hilfe. Ich sehe das als Geschenk tatsächlich und als eine, es wird ja gesagt, dass in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, steht ja, und sie werden eins. Sie sind nicht mehr zwei voneinander getrennte Menschen, sondern sie sind eins. Ja, sie sind, natürlich bin ich noch ein Individuum und wenn ich einen Ehemann hätte, ist er immer noch ein Individuum. Er hat seine eigenen Interessen, ich habe meine eigenen Interessen. Wir sind nicht wie an dem, wie heißt das, wie Zwillinge, die aneinander gewachsen sind. Aber ich glaube, da passiert etwas. Schwester, ich will dieses eins werden und heiraten und mal erleben, was Gott mit Segen meint. Ich
weiß, was meint er eigentlich damit?
Was meinst du denn? Wir können nur spekulieren darüber. So, weißt du, was ich meine? Als Single bist du halt so, was bedeutet das?
Ja.
Du machst dir immer wieder Gedanken, aber wenn du dir das manchmal so vorstellst, würde ich sagen, ist das tatsächlich ein Geschenk, eine Bindung, die Gott wirklich also allen auf uns, also irgendwie fast allen oder allen gegeben hat, aber die wirklich zwischen zwei Menschen so, wenn sie existieren, eine starke Bindung quasi aufbauen. Und ich glaube, dass es auch auf irgendeine Art und Weise ein Kommunikationsmittel ist.
Definitiv.
Ein Austauschmittel. Also es, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bete das. Lass uns einen neuen Podcast machen, wenn ich verheiratet bin.
Dann reden wir nochmal darüber.
Dann komme ich nochmal und dann sage ich, ach so, Shanda, übrigens, so fühlt sich das an.
Also ihr habt alle gehört, wir warten, bis Janan verheiratet ist und dann kommen wir nochmal zurück.
ich kann nur spekulieren. Ja. Also ich denke, dass es auf jeden Fall was Schönes ist, etwas Heiliges ist, einen Rahmen hat und im Sinne von, okay, wenn ich jetzt schwanger werde, ich bin verheiratet, wenn ich jetzt schwanger werde und dieser Mann hat sich für mich entschieden, ich habe mich für diesen Mann entschieden, wir übernehmen erstmal, denke ich, ist es, du übernimmst Verantwortung.
Ja.
Für dich.
Das ist ein schöner Punkt, ja.
Und auch für dein Gegenüber. Das heißt, du sagst nicht, ja, ist mir egal, heute geht's dir nicht gut, morgen, ja, scheiß drauf, ich lebe mein individuelles Leben, sondern ich glaube, erstmal geht's um Verantwortung. Also ich glaube, Gott will uns auch sagen, wenn du das machen möchtest, schon Sex hast, kannst du denn diese Verantwortung übernehmen?
Ja.
Für dein Gegenüber, für dich selber und eventuell für ein Wesen, was dadurch entstehen kann, kannst du diese Verantwortung übernehmen? Mhm. Also ich glaube, es geht viel auch um Verantwortung. Mhm. Dann ist es natürlich ein Kommunikationsmittel, Intimität, Austausch. Aber ich glaube, dass Sex auch nicht funktionieren oder gut funktionieren kann, super, 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 auf Dauer gut funktionieren kann, wenn man auf gar keine emotionale Ebene miteinander verbunden ist.
Ja.
Also ich glaube, dass es irgendwo schon so ein bisschen Arbeit ist. Es wird ja immer viel gesagt, Beziehung und Ehe ist Arbeit. Manchmal hört sich das so an wie, oh nein, ich will nicht.
Lieber nicht.
Oh Gott, dann
Psych.
Ist okay, ich fühle mich wohl mit Single sein. Aber ich glaube, es ist schon irgendwo auch Arbeit, also irgendwie ein Geschenk. Ich kann es dir gar nicht sagen. Was denkst du darüber? Let's talk about it.
Das, was ich gerade gedacht habe, ist, dass Gott...
Man hat ja auch Spaß und das muss man sagen.
Well, I hope so.
Ja, yeah. Also so, es soll ja im Idealfall
auch Spaß machen.
Cool sein, Spaß machen und dich ein bisschen... weiß ich nicht, vielleicht dir Erleichterung
Freude
geben.
In dir.
Freude, genau.
Definitiv.
Und so soll es ja auch sein. Schau mal, wenn wir verheiratet sind, machen
wir nochmal. Ja, machen wir nochmal. Dann kommen wir wirklich zurück, Leute, und dann kriegt ihr richtig deepen Input.
Dann kriegen wir, dann reden
dann wir nochmal über noch mal richtig reden.
Let's talk about Sex, Baby, Part 2.
Part 2, dann haben wir jetzt, also betet schön, dass unsere Ehemänner uns auch finden, dann können wir das auch alles. Nein, Spaß, aber nicht Spaß, ihr könnt wirklich beten. Aber für mich, als du auch geredet hast, habe ich gedacht, Gott ist ja... Gottes Plan für uns war, für immer mit ihm in Ewigkeit zu leben. Und ich glaube, dass alles, was Gott auf Erden macht, ein Spiegel ist von seinem Wunsch für uns oder für die Beziehung, die er mit uns haben möchte. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass Gott sehr darauf Wert legt, dass wir wissen oder ungefähr einen Hauch von dem sehen, wie die Beziehung, die er zu uns haben möchte, hier auf dieser Welt, quasi wie er hier auf dieser Welt einen Rahmen schaffen kann, wie wir sehen können, was für Strukturen es im Himmel geben wird.
Mhm.
So, also er sagt nur, wir beten jeden Tag, wie es im Himmel ist, so lass es auch auf Erden geschehen. Und ich glaube, dass das nicht zufällig so ist, sondern dass Gott in jedem Bereich möchte, dass wir erkennen, was er für uns möchte und was er für uns ursprünglich vorbereitet hat.
Mhm.
Und ich glaube, Intimität ist eines der, ich glaube, dass Intimität eines der ersten Grundsteine ist, die Gott legt.
Er sagt, für die menschliche Beziehung.
Er sagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich nach unserem Bild.
Mhm.
In einem Auftrag dreimal das Wort uns. Dreimal wir, dreimal Intimität, dreimal Beziehung.
Mhm.
Für einen Auftrag. So, das ist immer das Erste, wo ich zurückgehe. Dann schafft Gott die Erde, schafft den Menschen, sagt, es ist nicht gut, wir kennen alle die Geschichte, es ist nicht gut für den Mann alleine zu sein. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass er den Auftrag gibt, bebaut die Erde, macht euch die Fische untertan etc. Aber ich glaube auch, dass der Auftrag darauf bezieht, auf die Erde zu bevölkern.
Mhm.
So. Und also nochmal, um zurückzugehen, warum oder was Sex für mich oder womit ich das immer verbinde, ist, dass Gott uns einen Lupenblick geben will, wie tiefgründig und innig die Beziehung ist, die er zu uns sucht.
Ja.
Und wie viel es kostet, so eine Beziehung nicht nur zu haben, sondern auch zu tragen und zu halten. Und deswegen finde ich Verantwortung so schön. Aber über Verantwortung ist es auch einfach dieses auf, Gott ist so gut, dass er in seiner Güte uns ein Geschenk gibt, das uns erinnern soll daran, wie er mit uns sein möchte.
Mhm.
Er sagt, Jesus kommt nicht für die Schwestern, für die Coolen, sondern für seine Braut kommt er zurück.
Ja,
wenn
stimmt.
Ich an eine Braut denke,
es wird ja auch oft dieses Bild
ist das
genommen,
dieses Bild,
ne?
Von dem Ehemann, der seine Ehefrau zu sich holt.
Stimmt.
Und das ist ja genau das, was Gott uns widerspiegelt. Ja. Oder er sagt, in diesem Rahmen möchte ich, dass ihr es auch habt. Ja. Als ein Spiegelbild von dem, was ich mit euch haben möchte und mit euch machen möchte.
Wie sich ein Bräutigam über seine Frau erfreut. Freut, so wird sich der Herr über dich freuen.
Und das ist für mich so dieses auf, natürlich kann man das in alle Richtungen deuten, aber ich glaube, dass Intimität genau das für Gott ist. Mhm. Zweisamkeit mit uns auf ewig, aber auch in einem Rahmen, wo wir ja zueinander sagen.
Zueinander,
Intimität
ja.
ist, genau. Also richtig sagen wir ja zueinander. Ich gebe mich dir vollkommen hin. Du siehst meine Nacktheit, du siehst alles. Ich sehe deine Nacktheit, ich sehe alles. Es gibt kein, mach Licht aus. Es gibt kein, warte kurz, das verstecke ich oder so, sondern es ist alles offen und bare. Und das ist die Beziehung, die Gott zu uns haben möchte. Intim, eine intime Beziehung. Und dann, wenn es zu Sex kommt, was ich so schön finde, ist, es gibt ja immer die Debatte mit Seelen verknüpfen sich, aber was die Bibel sagt, ist, ihr werdet ein Fleisch.
Ein Fleisch.
Ihr werdet nicht eine Seele, ihr werdet ein Fleisch.
Und das siehst heißt, du ja auch.
Das siehst du definitiv. Kind, ne? Und was du vor allen Dingen auch merkst, das ist das, du siehst, die Beziehung spiegelt sich und ist fruchtbar. Er sagt, lass uns machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und dieses uns siehst du in der Intimität, aber auch im Sex. Lass uns machen. Wir kommen zueinander, Mann und Frau, nach unserem Bild uns ähnlich. Was entsteht daraus, aus diesem Ursprung? Ein weiteres uns. Das heißt, dieses be fruitful and multiply ist nicht nur habt Sex, sondern macht sie uns ähnlich. Mhm. Macht dieses Geschöpf, wie wir sind, wie Gott ist. Okay. Heilig, gerecht, treu in all diesen Bereichen. Und ich glaube, das ist der Purpose von Sex. Gott beendet das Alte Testament, indem er sagt, ich wünsche mir göttliche Nachkommen und ich werde das Herz der Kinder wieder zu dem Herz ihrer Väter versöhnen. Und ich finde es so interessant, dass das so Gottes auf das, wenn ich nichts mache, mache ich das. Das ist Gottes. Das heißt, das, was er am Anfang gemacht hat, beendet er mit Maleachi im Alten Testament und führt dann Jesus Christus ein, der durch den Heiligen Geist einer Jungfrau sozusagen impliziert wird. So, und du siehst in allen drei Abschnitten, also vom Anfang des Alten Testamentes, das Ende des Alten Testamentes, die Einführung in das Neue Testament und sogar der Ausgang. So, aber alles ist, lass uns machen, uns ähnlich nach unserem Bild. Lass uns machen, uns ähnlich nach unserem Bild. Und ich glaube, dass das Gottes roter Faden ist für Beziehung und für Intimität und dass er uns das Geschenk gegeben hat, zu sehen, wie schön es sein kann. Wie schön es ist, dass du, ich kann es mir nur so schön vorstellen, eine Person zu haben, bei der du vollkommen nackt sein kannst. Physisch, mental, emotional, spirituell, geistig, auf allen Ebenen, wo keine Scham ist. Und das ist das, was mich an der Ehe so anreizt, wo ich mir denke, so I can't wait, diese Person zu haben, wo wir einfach wirklich einander vertrauen auf allen Ebenen und Basen. Und ich glaube, das ist das Bild, das Gott vermitteln
will. Sich fallen lassen
durch Sex.
Ja.
So. Und Intimität. Aber das ist so mein Bild, das ich davon habe, dass Gott hatte einen Plan. Er hat nicht einfach gesagt, huja, schmeiß es mal in die Welt. Ups, wusste gar nicht, dass sie das damit machen. Oder oh, wusste gar nicht, dass es so aussehen kann. Sondern Gott wusste schon, warum er es macht. Und er hat aber auch dafür einen Plan. Er hat für alles einen Plan.
Puzzleteil ist
genau.
Das auch, ne?
So, und er möchte uns immer, mit allem, was Gott für uns macht, gibt er uns eine Reflexion von dem, was er mit uns haben möchte. Und ich glaube, dass es in Sex so ist, in Intimität so ist, sogar mit Essen und Trinken so ist. Ich glaube, es ist in allen Bereichen so, dass Gott purposefully diese Dinge hingelegt hat und gesagt hat, hey, ich gebe euch das, aber alles, was ihr habt von mir, ist ein Abbild von dem, der ich bin. Also müssen wir uns fragen, was von Sex, was von Intimität gleicht Gott? Und für mich eine Sache, um die Brücke zu schlagen.
Sehr gut, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut.
Anbetung, Janan. Wir lieben Worship, wir lieben die Musik. Du kannst nicht etwas anbeten, du kannst nicht etwas intim beschreiben, wenn du nicht intim mit etwas bist. Mhm. Und damit schlage ich immer die Brücke für die Leute, die nicht wissen, was Worship oder Anbetung ist. Es ist ein Teil in fast jedem Gottesdienst, wo man einfach anfängt, Gott zu loben und zu danken für den, der er ist. Und dafür brauchst du Intimität, dafür brauchst du Beziehung, dafür brauchst du,
ich muss ihn kennen. Du musst ihn kennen.
Ich muss ihn kennen, stimmt. Ich muss wissen, wie er ist, ich muss wissen, was er mir gibt, wie gut ich mich bei ihm fühle. Und wenn du die Brücke schlägst, ich möchte nicht, dass wir jetzt alle bei Worship an Sex denken, aber wenn du die Brücke schlägst, ist das genau diese innige Beziehung, die Gott uns als Geschenk gegeben hat, um so Brücken schlagen zu können, aber Deswegen weiß ich, Sex ist nicht einfach nur
deeper so. Als deep, Schwester.
Es geht über dem, was die Welt uns vor allen Dingen auch sagen möchte, ja. hinaus. Die Welt macht, ja, wie sagt man das? Sex wird nicht, also der Fülle, es wird dem nicht gerecht gemacht, für was es eigentlich wirklich ist. Und du siehst, wenn es gut ausgelebt wird und wenn es richtig ausgelebt wird, wir haben gerade über die negativen Folgen gesprochen, aber stell dir mal vor, ein Kind wächst behütet, geliebt, beschützt in einem guten Rahmen auf. Als Erzieherin, als Erziehungswissenschaftlerin weiß ich, was das mit einem Kind macht. Ich weiß, was für Potenziale das aus einem Kind herausholt. So, wenn es in einem Haus aufwächst, wo es weiß, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin geplant. So, das ist was ganz anderes, als wenn du jemanden hast, der genau das Gegenteil hat. Und das geht schnell. In jungen Jahren weiß das Kind oder spürt das Kind, bin ich gewollt oder bin ich es nicht. So. Und deswegen, für mich weiß ich, dass das, was die Welt uns geben will, mit ja, mach alles, mach wie ihr wollt, lebt frei, ist schön, ist gut, aber wenn du und wenn Leute ehrlich sind und wenn Leute wirklich ehrlich zu sich selbst sind, werden die dir sagen, wie leer sie sich danach fühlen, wenn es einfach so Larifari anyhow passiert. Sie werden. Let's talk about it. Ich bin dafür, dass man darüber redet, weil ich glaube, wenn man es tabuisiert, dann gibt es zu viel Raum, seine eigene Vorstellung von Sex auszuleben, sich selbst zu kreieren und selbst zu erforschen. Und dann geht es leider auch in die Richtung, wie wir heute sehen, dann kennen Menschen keine Grenzen mehr. Wen darf ich, also kann ich mein Gegenüber lieben und ist jeder von meinem Gegenüber eine... Ich weiß, es klingt komisch, aber eine sexwürdige Person. Ja. Und ich denke an Pädophilie, ich denke an Rape, ich denke an all diese Dinge, die es gibt, weil es keinen Rahmen hat. Also baut sich jeder seinen eigenen Rahmen und sucht sich das selbst aus, weil die Gesellschaft sagt, ja, mach mit jedem und mach, wie du willst und am besten mach mit Kindern. Aber Gott hat uns gezeigt, wenn er sagt, uns ähnlich, dann sehe ich da, die müssen mindestens auf demselben Gedankenstrukturlevel gewesen sein. Das heißt, es kann kein kleines Kind gewesen sein, es kann auch keine ältere Frau, er sagt uns ähnlich. Für mich heißt es, wir wandeln gleichermaßen. Wir sind in derselben Altersgruppe, wenn man es vielleicht auf die heutige Zeit überträgt. Wir wissen dasselbe, wir sind beide so gebildet, dass wir wissen, was es bedeutet, was wir da machen. Und für mich sehe ich das alles, wenn Gott sagt, wir machen Menschen ähnlich nach unserem Bild. Ich sehe, dass da Übereinstimmung ist. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich nehme ein kleines Kind. So.
Ja, aber auch so diese Manipulation, ne? Ja. Manipulation.
Dass der eine es weiß, der andere weiß es nicht. Ich sehe in allem eine rote Linie von zusammen. Total. Wir entscheiden zusammen. Wir machen zusammen. Wow. Wir führen zusammen aus.
Shanda, preach it. Ja, und ich finde, das sind richtig, richtig, richtig tiefe Erkenntnisse gerade. Ja. Ich habe das so noch nie gesehen. Ja. Aber du hast recht. Dieses hohe Lied, das Alte Testament, dieses Buch, wird ja oft auch in Predigten für das Sinnbild dafür verwendet, wie die Beziehung von Gott zu seinen Leuten ist. Ne?
Ja.
Es wird ja nicht nur als diese
Sexuelle,
sondern auch ganz oft wird das, wenn du dir die Predigten anguckst oder wenn du mal googelst, wofür steht das eigentlich, was soll das, wird es oft irgendwie so benutzt als das Sinnbild, wie Gott zu seinem Volk steht, also wie innig er liebt und so weiter und so fort. Ne? Und kannst du ruhig bitte deinen Gedanken noch weiter ausführen? Ich finde das gerade voll Erkenntnis, dieses, was ich gerade richtig heftig finde, dass du sagst, dass man zueinander Ja sagt und nicht, da ist jemand, und ich glaube, das erleben viele, 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 viele Frauen, dass der Mann erstmal Überzeugungsarbeit leistet, Manipulationsarbeit leistet, teilweise übergriffig wird, teilweise in Richtung schon sexuelle Belästigung übergeht und dann irgendwie eine Frau zum Sex drängt oder zwingt teilweise. Ich glaube, das passiert sehr, sehr oft.
Definitiv, leider.
Sehr oft. Und ich glaube, du hast da echt ein ganz, ganz, ganz simples, eine ganz simple, aber die Hauptader mit der Geschichte auch getroffen, dass man zueinander Ja sagt.
Zueinander Ja sagt, es ist Übereinstimmung.
In einem Rahmen, was quasi auch nochmal abgecovert und abgesegnet wird.
Ja.
Und man dann auch vielleicht der Welt gegenüber auch Nein sagt.
Ja.
und sagt so, okay, mhm, Leute, ich bin für euch nicht zu haben, nimmt auch eure Finger weg. Mhm. Also als Single sollte man das, mhm, auch können, ne? Aber du hast so recht, Chanda. Mhm.
Ja.
Für mich ist das gerade eine tiefe Erkenntnis. Ich muss mir die Podcast-Folge anhören.
Nochmal anhören, ja.
Aber nochmal anhören und nochmal mitschreiben.
Ja. Ich musste mich auch erstmal damit auseinandersetzen und Gott fragen, Gott, jeder macht es. So, jeder macht es und es scheint auch so, als wenn du gar kein Problem damit hast. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und ich liebe es ja, mir einfach Geschichten von Menschen anzuhören, Zeugnisse von Menschen anzuhören, Lebenswege anzuhören. Ich habe eine lange Phase gehabt, wo ich mir Massenmörder angehört habe, ihre Geschichten angehört habe, gehört habe, was passiert ist, wie es dazu gekommen, mhm, ist. Und es fängt und es steht und fällt mit Sexualität, Janan. Ich sag's dir, ja, ganz, ganz oft steht und fällt es mit Sexualität. Und vor allen Dingen falscher Auslebung von Sexualität, selbst erfahren meistens, mhm, dann wieder falsch reproduziert und falsch ausgelebt. Und dann läuft es so weiter. Weißt du, sehr häufig, nicht immer,
ja,
aber sehr, sehr häufig kannst du es zurücktracen zu Pornografiesucht, zu sexuellen Übergriffen von, also oder von Opfern von sexuellen Übergriffen, von Vergewaltigung oder ähnlichem. Und dann läuft es genauso weiter. Und deswegen kann mir niemand erzählen, ach, Sex ist einfach so, ja. Kannst du einfach mal das so,
weißt
du?
Es ist ein sehr, sehr starker Trieb, den darf man nicht unterschätzen.
Mega. Und vor allen Dingen deswegen weiß ich auch, dass er für mich als Christin, habe ich verstanden, wie wichtig es ist, diesen Trieb auch wieder Gott zu geben.
Ja.
Und ihm zu sagen, hey, Vater, helf mir. Und ich habe das in einer Folge schon mal gesagt, aber ich habe lange mit Masturbation gestruggelt. Und als Christin und gerade so mit Tabuthemen, Afrikanerin,
ich weiß,
oh mein Gott.
Wir haben darüber auch mal geredet,
ja,
vor ein paar,
genau,
Jahren.
Genau, wir haben vor ein paar Jahren darüber geredet.
Was ist es, was Gott nicht dir geben kann?
Weißt du, was ich meine? Und, mhm, für mich war es dieses auf, dass dieser Trieb hat mehr Kontrolle als ich selbst. Und, ja, du musst mal überlegen, das ist ein Trieb, der ist nicht sichtbar, der hat keine Augen, keine Arme,
ja,
keine Zunge, nichts.
Ja.
Aber der hat so viel Kontrolle über mich selbst und so viel
Macht,
selbst,
ne?
so viel Macht dass ich mich selbst nicht mehr kontrollieren kann. Und ich musste irgendwann beten und zu Gott sagen, Gott, du hast es geschaffen, gib es mir erst im richtigen Rahmen wieder. Ich möchte es gar nicht mehr haben. So. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Es war ein langer, langwieriger Prozess. Und ne, bei God's Grace und durch Gottes Gnade kann ich da wirklich nur sagen, hält er mich. Aber ich hab gesehen, was es machen kann. Und wie viel mehr, wenn jemand sagt, er macht es einfach irgendwie. Er macht es so, wie er sich vorstellt und mit wem er sich vorstellt. Und wenn die Person will, dann ist es ihm auch egal. Ich, weißt du, ich sehe, was für eine starke Kraft dahinter liegt und deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist, dass es in einem geschützten Rahmen passiert.
Sehr augenöffnend.
Dass wir es so nutzen für das, wie es vorgesehen ist, weil wenn wir es nicht machen, jemand hat ein sehr gutes Beispiel gemacht, er meinte, du kannst einen Kamin haben zu Hause und das ist das Normalste, dass du deinen Kamin im Feuerofen anmachst. Niemand würde seinen Kamin mitten ins Wohnzimmer stellen, ohne Rahmen, ohne Schutz und dann Feuer anmachen. Warum? Das ganze Wohnzimmer würde runterbrennen. So, das heißt, dann ist es auch kein Kamin mehr, sondern dann ist es zerstörerisch. Und er meinte, das,
genau,
ist Lust, die nicht Gott untergeordnet ist.
Mhm.
Gott ist der Hüter, der Schaffer und der Macher von Lust, von Sexualität, von Sex. Das heißt, nur in dem Rahmen, wie es uns gegeben hat, ist es sicher.
Mhm.
Natürlich kannst du es auch im Wohnzimmer machen, aber da musst du damit rechnen, dass dein Haus runterfackelt.
Mhm.
Und genau das müssen wir tun. Wir müssen damit rechnen, dass die Kinder, die wir dann bekommen, entweder ohne Mutter, ohne Vater aufwachsen.
Ja, oder dass du in einer Beziehung, dass du gezwungen bist, eine Beziehung zu leben, weil da ein Kind entstanden ist.
Und du wolltest es gar nicht.
Du wolltest auch mit der Person gar nicht zusammen
nichts zu tun haben. Jetzt bist du mit jemandem, den du hast, der dich nicht mag. Jetzt hast du ein Kind, der das sieht, das sich denkt, das ist Liebe, Hass, Wut. Meine Mutter schreit meinen Vater jeden Tag an. Oder du hast so Extremfälle wie, meine Mutter schlägt mich. Meine Mutter, es gibt alles. Du siehst ja, wie Mütter ihre Kinder umbringen, wie sie in Kühlschränke packen, weil sie keinen Bock auf das Kind. Das hat mir zu laut gebrüllt, hat zu lange getrellert oder so, weißt du? Du siehst alles. Wir sind nicht mehr in diesem geschützten Rahmen und deswegen macht dieser Trieb, was er will, wie er es will. Und wir wissen dann auch nicht mehr, wie wir damit uns umzugehen haben. Und ich glaube, deswegen...
Ja, das ist diese Liberale, wir können alle
wir
machen,
können
was
alles,
wir wollen.
Alle machen, was
in
sie
Dörfern
wollen.
In Dörfern war das früher nicht so.
Nee, und die Wahrheit ist, ja, wir können, aber wir müssen dann auch mit den Konsequenzen,
ja,
rechnen. Wir müssen dann auch
ihr
nicht
sagt,
schockiert sein, wenn das Haus runterbrennt, leider.
Ihr sagt, uns ist alles erlaubt, nichts ist uns verboten, aber
nicht alles ist beneficial für uns.
Aber nicht alles ist gut für uns.
Nicht alles ist gut für uns. Und das ist es.
Wow, Chanda.
Und vor allen Dingen nicht alles, wenn wir es wollen, ist gut für uns.
Ja.
Nicht alles, wenn wir es sofort haben wollen, ist gut für uns. Sondern wir müssen lernen, auch Disziplin gehört auch dazu. Du siehst auch an der Geschichte vom Hohenlied, wie sie erzählt, wie sie ihn sehen will, wie sie ne, auch inbrünstig quasi nach diesem Menschen sich sehen.
Erweckt die Liebe erweckt nicht, die bis Liebe. Es ihr gefällt.
Und sie sagt trotzdem, ey, ich bring dich erstmal in meine Mutters Haus. Ich will dich reinziehen, damit sie dich sieht, wir heiraten können. Und dann können wir unser Ding machen, dann können wir loslegen. Aber da ist trotzdem ein geschützter Rahmen. Die lieben sich, die sind voller Intimität, ohne sich jemals angefasst zu haben. Er redet über ihre Brüste, über ihre Zähne, über alles. Aber sie hat ihn noch nicht zu seiner Mutter gebracht. Und deswegen sagt sie, ey, chillt. Macht es nicht, bevor die Zeit ist, weil wenn die Zeit gekommen ist, wird es kostbar und wunderschön sein.
Oh, schön, Chanda.
Ja, und nur so ist es doch was Schönes. Mm. Weißt du, du musst nicht bereuen, wie oft habe ich Zeugnisse gehört, aber auch erst seit einem Jahr, wo Paare darüber reden, wie sie mit Reue gekämpft haben, weil sie vor der Ehe Sex hatten. Nicht christliche Paare. Paare, die nichts mit Christus zu tun hatten, aber weil sie, die haben trotzdem irgendwo das Gefühl gehabt, das war falsch. Und sogar Paare, christliche Paare, die sagen, ich wünsche, mein Partner hätte mich geschützt, ich wünsche, der Mann hätte das nicht zugelassen. Die sind verheiratet, die haben Kinder, aber die bereuen trotzdem immer noch,
da ist was gebrochen,
dass das nicht im Rahmen geschehen ist. Und daran merkst du, dass Gott uns alle diese göttliche Ader, will ich sagen, gegeben hat, weil er es uns geschenkt hat.
Ja.
Und wir merken das, wenn da das nicht richtig läuft, aber jeder von uns.
Auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, Digga, bist du bescheuert?
Mm.
Wie vor der Ehe kein Sex, vor dem Sex keine Ehe.
Mm.
Also das ist ja die Welt, in der wir leben.
In der wir leben,
ne?
Ja.
Und ich glaube auch, dass du hast gesagt, ich habe gesehen, was für eine Kraft das hat, was für eine Macht ein Trieb hat.
Mm.
Ich habe mir mal letztens so ein paar Dokus einfach angeguckt, da gibt es ja immer so unterschiedliche Kanäle, wie Menschen so Männer ganz häufig zu Dominas gehen, ne? Und sich dann wehtun lassen.
Mm.
Da ist ja letztens auch einer gestorben, weil sie das übertrieben haben, diese Extremfälle. Und da sind so ganz, ganz heftige Sachen.
Ja.
Und da war eine Frau, eine Domina, die dann erzählt hat, dass ein Mann mit so einem richtig großen, also sie hat dann ihre ganzen Geräte und so vorgestellt, also gruselig, ne? Mit so einem riesengroßen Kochlöffel geschlagen werden möchte auf seine intimsten Stellen und dass ihn das erregt. Und das liegt daran, dass er als Kind von seinem Vater mit einem Kochlöffel auf den Po geschlagen wurde und überhaupt ins Gesicht und was weiß ich was geschlagen wurde, was ihn jetzt erregt. Ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Krankheiten, oft unsere Unzulänglichkeiten, all diese ganzen seelischen Probleme manchmal mit Sex kompensieren wollen, das darauf übertragen, Lust sich mit Angst vermischt, Trauma sich mit Lust vermischt, die unterschiedlichen Sachen sich mit den unterschiedlichsten Sachen vermischen und daraus dann ganz, ganz krasse Extremitäten einfach resultieren.
Definitiv, ja.
Und Menschen sich richtig wehtun lassen, und so dann Lust und so weiter empfinden, bis hin zum Gewürgtwerden, zum Wirken, körperliche Schäden und so weiter und so fort, was ja gar nicht in Gottes Sinne ist. Das sehen wir auch.
Mhm.
Also genau diese Sache mit leb dich aus, geh jedem Trieb nach und so weiter und so fort, kann ja in die fatalsten Folgen kommen. Du guckst ja zum Beispiel manchmal auch, oder ich gucke mir manchmal Reportagen über Pornografie-Sucht an, ne? Wo dann Leute erzählen, das hat mit einem ganz normalen Porno angefangen. Dann wurde es zu einem Extremeren, dann wurde es immer Hardcore, dann wurde es zu Vergewaltigungsgeschichten, dann wurde es in Massen, was weiß ich, es wurde immer mehr, der Kick hat nicht mehr gereicht, bis man irgendwann gemerkt hat, oha, ich drifte richtig ab. Also das berichten ja auch ganz, ganz, ganz viele Menschen einfach, die das halt durchlebt haben und die das immer noch durchleben quasi. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, was du eben gerade gesagt hast, Chanda. Ich muss mir diese Folge auf jeden Fall dreimal anhören.
Ja,
das ist eine tiefe Erkenntnis gerade.
Ja, deswegen finde ich auch dieses Gespräch wichtig und ich hoffe, dass wir alle was davon, ich habe auch so viele Erkenntnisse durch unser Gespräch mitnehmen können und nochmal über die ich nachdenken darf. Und ich möchte aber auch nochmal jeden ermutigen, einfach der sich das jetzt auch anhört und denkt, oh mein Gott, ich bin diesen Weg ja schon gegangen oder sowas. Oder
das ist kein Problem.
Ja, also auch wenn man, ne, ich will einfach nur euch ermutigen, dass dass keine Folge ist, wo ihr jetzt zu Hause sitzen sollt und sagen sollt, oh, wie mache ich das jetzt, sondern dass ihr einfach diese Folge als Anregung und Ermutigung nimmt, dass Gott uns so sehr liebt, dass er möchte, dass wir das Beste vom Besten erfahren. Und dazu gehören Geschenke wie Gott, Beziehung, Sex, Intimität, Liebe. Aber um es so zu erfahren, wie Gott es für uns vorgesehen hat, müssen wir es und können wir es nur in Gott machen. Wir können es natürlich auch anders machen, aber nur so können wir die Fülle und die Güte davon erfahren. Aber es ist für niemanden von uns zu spät.
So. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Mhm. Gott ist ein Perfektionist darin, Sachen wiederherzustellen.
Absolut.
Also, das bedeutet nicht, wenn man auch schon 10 mit 10 verschiedenen und 15 verschiedenen und 30 verschiedenen Menschen intim oder geworden ist oder Sex hatte, dass das abgelaufen ist. Weil oft ist es ja auch so, dass Leute dann, das habe ich auch ganz oft erlebt, vom wegen so, dass es dann irgendwie hieß, ich hatte ja jetzt mein erstes Mal mit XY, dann muss ich jetzt bei der nächsten Beziehung ja gar nicht warten, weil du hast es ja schon gemacht, du hast es ja schon verloren. Das ist auch ein Irrglaube, by the way. Ne? Ja. Also das haben viele Menschen, dass sie denken, okay, beim ersten Mal hat man irgendwie gewartet und so weiter und so fort, aber jetzt, man hat es einmal getan, man muss nicht mehr warten, man muss jetzt auch schnell agieren und man muss es auch geben oder man sollte es tun. Das ist ein Irrglaube. Ja. Man kann immer noch heute genauso sagen, okay, das war früher mein normaler Lebensstil. Mhm. Ich habe ein normales Leben, in Anführungsstrichen, ein normales Leben, unchristliches Leben geführt. Mhm. Ich wusste nicht, warum, wieso, weshalb. Mhm. Ich hatte Beziehungen und natürlich hatte ich Sex und das war irgendwie normal quasi. Und dann bin ich jetzt Christin geworden und habe gemerkt, also ich spreche da über eine Freundin, die ich sehr gut kenne. Nein, Spaß, aber... und jetzt habe ich gemerkt, ist doch nicht irgendwie in Gottes Sinne, was weiß ich. Man kann immer noch, wir haben wirklich, ich habe auch christliche Freunde gehabt und habe immer noch Schande, die tatsächlich vorher eben das weltliche Leben geführt haben und dann irgendwie Christ geworden sind und dann gesagt haben, okay, wir haben das nicht gewusst, wir haben ganz normal gelebt, so wie wir dachten, was gut oder normal ist. Aber jetzt haben wir erfahren, das ist anders. Mm. Ab jetzt entscheiden wir uns dafür und wollen einfach diesen Weg gehen. Wie viele Leute kennen wir?
Definitiv.
Du kennst da ja auch viele Leute. Ich kenne sehr viele Leute, ja. Auch Christen, die zum Beispiel...
100%.
Und das ist, glaube ich, wichtig
zu sagen. Und die es auch vorher nicht wussten. So. Es gibt auch Christen, die Christen waren und dachten, hey, ja, in der Gesellschaft ist es okay.
Genau.
Also habe ich es auch gemacht. Das gibt es auch. Also.
Aber auch Christen, die wissen... okay, eigentlich ist es Gottes Wille und trotzdem Sex haben und dann vielleicht manchmal auch denken, okay, jetzt ist es für mich zu spät. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist Person.
Ich auch nicht.
Also ich glaube, das ist eine Sache, also erstmal glaube ich, natürlich darf sich da niemand irgendwie einmischen oder irgendwie über andere Menschen urteilen und verurteilen, das sowieso nicht, weil das tun wir sehr gerne, auch als Christen, dass wir Gott spielen.
Besonders als Christen.
Und besonders als Christen, dass wir verurteilen, das ist auf gar keinen Fall. Man muss schon den Menschen auch sagen, ey, wer bin ich, dass ich jetzt komme und dir irgendwas, ne? So, dass es, du bist eine erwachsene, reife Frau, aber dass man irgendwie sagt, so, okay, du weißt, was richtig ist, aber es ist your part. Na, möchtest du
den Weg auch gehen?
Möchtest du den Weg gehen? Weil wenn du nicht auf Gott hörst, warum sollst du auf mich hören quasi? Und wer bin ich, dass ich mich da einmische? Also definitiv, ich bin da auch so ein bisschen, ich halte mich mittlerweile sehr, sehr zurück, weil ich denke, das hat dich nicht zu interessieren. Du darfst da auch nicht immer irgendwie reinfunken. Wenn jemand kommt und sagt, so und so, was weiß ich, dann kann man erzählen, okay, guck mal, ich kenne eine Person, die hat das so gemacht, ich kenne eine Person, die hat das so gemacht. Möchtest du das wirklich oder möchtest du das überhaupt eigentlich gar nicht und so weiter und so fort? Also genau, einfach nochmal um zu sagen, es ist irgendwie nie zu spät, Entscheidungen umzuentscheiden.
Definitiv.
Zu sagen, okay, gestern habe ich anders gedacht, heute denke ich anders darüber. Wir wachsen, wir sind nicht perfekt und wir sind nicht, sollen wir auch nicht sein, Gott ist Wunsch oder sein Herzschlag war nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir einfach mit ihnen in einer Beziehung sind und lernen halt. Ne? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja, das ist sehr schön, dass du das nochmal so krass tief erleuchtet hast.
Danke auch für deine Erläuterung, wirklich, weil ich, ja, wie gesagt, ich werde mir das auch nochmal anhören und ich freue mich, dass wir das gemacht haben, weil ich glaube, für mich war es auf jeden Fall nochmal richtig erleuchtend. Und
für mich auch, Chandra.
Ja, auch jeder, der es einfach hört. Ich hoffe, das regt an, auch wenn du nicht glaubst, wenn du nichts mit Christentum, mit Gott zu tun hast, hoffe ich trotzdem, dass es dich anregt und dich daran erinnert, wie wertvoll du bist und wie geliebt du bist, auch wenn du es vielleicht nicht siehst, nicht erkennst, vielleicht auch gar nicht wahrnehmen möchtest, aber du bist wertvoll und deswegen sollte nicht jeder einfach mit dir umgehen sollen, wie er sie möchte, sondern du solltest dich auch genauso fühlen und genauso halten als etwas Wertvolles, als etwas, das, na, ja, einfach geliebt ist, und das ist auch so etwas, was ich noch so zum Schluss mitgeben möchte. Aber ja.
Und es gibt ja auch noch mittlerweile wieder diesen Hype, dass auch tatsächlich Menschen, die nicht glauben, also unabhängig von der Glaubensrichtung, ob muslimisch oder christlich oder was auch immer, die dann wirklich diesen Hype einfach, dass der zwischendurch mal wieder irgendwie kurz aufgeploppt ist, wir wollen uns für die Ehe aufbewahren. Mhm. Also das ist so ein Thema, was schon irgendwo zwischendurch mal ganz kurz aufploppt, bis dann wieder unsere ganzen
anderen spannenden Themen kommen.
Bis diese ganzen unnötigen politischen Themen, die wir gerade seit 5 Jahren diskutieren, immer wieder kommen, als würde es in der Welt nichts Wichtigeres geben. Aber ich war teilweise sehr, also ich danke dir für diese...
Gerne, ich danke dir.
Ich bin total geflasht. Ich liebe es ja, mit dir zu reden.
Ich auch mit dir, Dana.
Also es ist immer schön, mit dir zu unterhalten. Ich habe immer irgendwelche neuen Erkenntnisse, wenn ich mit dir rede.
Also, same here, man. Echt. Deswegen, wir haben es jetzt nur zu euch gebracht, eine Couch-Konversation mit Dana und mir, die wir eigentlich oft haben. Wenn wir reden, dann haben wir immer solche... Also sind auch Tränen nicht ausgeschlossen. Da ist alles mit dabei.
Alles
mit dabei. Alles. Deswegen, ja, danke, dass du es mit mir in meinen Podcast getragen hast.
Und ich möchte mich nochmal entschuldigen bei unseren Zuhörern, wenn ich ein bisschen aufgeregt manchmal war und manchmal durcheinander gesprochen habe.
Hast du sehr gut gemacht.
Es war, es ist ein prekäres Thema.
Definitiv.
Und ich finde das schön und ich würde mich auch quasi freuen, wenn deine Zuhörer dir nochmal Rückmeldung geben. Mhm. Ob sie was mitnehmen konnten, ob sie irgendwie Erkenntnisse dadurch hatten, ob irgendwie, was sie darüber denken, dann würde ich das ja in den Kommentaren lesen.
Ja.
Und das würde mich auch nochmal sehr interessieren.
Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du Teil von dieser Episode warst. Bis zum nächsten Mal bei Die Afrodeutsche Christin Tabuthemen. Let's talk about it. Let's talk about we can